Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
So ziemlich alles in unserem Alltag braucht regelmäßige Pflege oder auch einen echten Expertencheck. Das Auto beispielsweise, die Heizung, der Garten, ja und selbstverständlich auch die eigene Gesundheit. Vergessen wird dabei oft, dass auch die Geldanlage regelmäßig überprüft werden sollte, vor allem dann, wenn man ein Portfolio mit vielen unterschiedlichen Wertpapieren hat. Worauf es dabei ankommt, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ich will mal mit einem Zitat ausnahmsweise anfangen, das da lautet: Lieber eine Stunde über Geld nachdenken als eine Stunde für Geld arbeiten. Das ist ein Bonmot des amerikanischen Milliardärs John D. Rockefeller, Karl. Wäre das denn auch ein Motto für dich?
Also ich finde das erstmal wahnsinnig klug, was Rockefeller da gesagt hat. Und deswegen, klar, also das nehme ich auf. Denn es ist wirklich so, dass die meisten Menschen sich zu wenig um ihre Finanzen kümmern. Denk nur mal an die Altersvorsorge. Offensichtlich fällt es den Menschen unheimlich schwer, langfristig zu planen. Und neben Steuern und Versicherungen ist offensichtlich die Geldanlage ein notwendiges Übel, mit dem man sich also nur ungern beschäftigen möchte. Und dabei kann sich das richtig lohnen.
Dann verrat uns doch mal, wie oft beschäftigst du dich denn mit deiner eigenen Geldanlage?
Also es ist ja mein Beruf, mich täglich damit auseinanderzusetzen. Von der Seite ist das ein großes Thema, aber du hast schon recht, man muss aufpassen, dass man da nicht in das alte Klischee abdriftet, wonach der Schuster die durchgelaufenen Schuhe trägt, der Schneider den schlecht sitzenden Anzug besitzt. Und deshalb habe ich mich selbst ein bisschen diszipliniert und ich spreche einmal im Jahr mit meinem Quirin-Berater über meine finanzielle Situation und dann bin ich eben, wie gesagt, auch up to date.
Also einmal im Jahr machst du das und für uns alle gibt es vielleicht eine Faustformel, wie oft man ins eigene Portfolio schauen sollte.
Einmal im Jahr sollte man sich mindestens Zeit dafür nehmen und dann selbstverständlich immer dann, wenn sich die persönlichen Lebensumstände auch noch verändert haben. Sei es, dass man zum Beispiel eine Erbschaft gemacht hat oder die Kinder aus dem Haus sind und man sie nicht mehr unterstützen muss. Womöglich ist auch ein Pflegefall eingetreten. In jedem Fall lohnt es sich, gründlich zu überlegen, inwieweit das unter Umständen Anpassungen der Strategie oder des Depots erforderlich macht. Es müssen aber auch nicht immer irgendwelche dramatischen Veränderungen der Auslöser sein. Vielleicht haben sich ja nur die eigenen Anlageziele oder die Risikotoleranz verändert. Auch in solchen Fällen sollte ein Depot umstrukturiert werden.
Also halten wir fest, zumindest einmal im Jahr braucht es einen echten Geldanlagecheck. Mache ich das dann so wie du mit meinem Berater oder mit meiner Beraterin oder kann ich das vielleicht auch allein im stillen Kämmerlein machen?
Na klar kann man das auch in Eigenregie machen, wie auch das komplette Anlagemanagement. Da geht es ja nicht um irgendein Geheimwissen. Das ist so ähnlich wie bei der Steuererklärung. Die kann man ja auch selber machen, auch wenn es für die meisten mit viel Arbeitsleid verbunden ist. Wie bei der Steuer sollte man aber auch bei der Depotpflege den Aufwand nicht unterschätzen. Deswegen kann es schon sinnvoll sein, eine kompetente Beratung in Anspruch zu nehmen. Das ist bei der Vermögensanlage nicht anders als bei der Steuer. Wie ein Steuerberater sollte aber auch ein Vermögensberater nachweislich unabhängig sein. Das heißt, die Bank, für die er arbeitet, sollte ausschließlich von ihren Kundinnen und Kunden bezahlt werden und nicht von den Produktanbietern. Ein Steuerberater, von dem du erfährst, dass er vom Finanzamt bezahlt wird, würdest du ja vermutlich auch nicht akzeptieren.
Ja, wäre schwierig, würde ich auch sagen. Bleiben wir aber mal beim Gespräch, bei so einem Jahresgespräch. Welche Fragen würdest du denn da als Kunde in den Mittelpunkt stellen?
Auf jeden Fall mal nicht das, wovon die meisten glauben, dass es wichtig ist. Nämlich, was der Markt gerade macht oder wie er sich in der nächsten Zeit vermutlich entwickeln wird oder welche Branche und Aktien am besten laufen werden. Das alles mag ja ganz interessant sein, aber für eine vernünftige Vermögensstrukturierung ist es völlig irrelevant. Entscheidend ist die eigene Situation und die Frage, ob die Vermögensstruktur noch dazu passt. Und darum sollte man sich selbstkritisch auch entsprechende Fragen stellen. Haben sich aus welchen Gründen auch immer die Anlageziele zum Beispiel verändert? Oder durch einen Jobwechsel vielleicht sogar das laufende Einkommen? Hat es vielleicht eine Erbschaft gegeben, sodass das anzulegende Vermögen größer wurde? Passt das Depotrisiko noch zu meiner Risikotragfähigkeit? Oder gibt es völlig neue Wünsche, zum Beispiel, dass man sich vornimmt, in Zukunft nur noch nachhaltig anzulegen? Solche Fragen sind entscheidend und nicht, wohin der Berater oder die Beraterin glaubt, dass der Markt sich entwickeln wird. Und nebenbei, wenn in einem Beratungsgespräch diese oder ähnliche Themen besprochen werden, dann führt das automatisch dazu, dass der Kunde mit seiner konkreten Situation und seinen Wünschen im Vordergrund steht und nicht, wie das leider meistens der Fall ist, was an den Märkten los ist.
Ja, also es geht dir um die Befindlichkeiten, wie du es schilderst bei einem solchen Checkup. Aber gibt's nicht doch noch auch harte Fakten, Karl, die das Depot selbst betreffen und die unter Umständen ja auch auf den Prüfstand müssten?
Das ist schon richtig, aber dabei geht es mehr um das Anlagemanagement im Hintergrund. Lass uns das mal konkret durchspielen. Ich gehe davon aus, dass der Kunde schon ein vernünftig strukturiertes Depot hat und vor allem es in seiner Aktienquote an die Risikotragfähigkeit der Kundin bzw. des Kunden angepasst ist. Nehmen wir mal an, er hat 70% Aktien. Nun kann es ja passieren, dass ein Kunde gemerkt hat, dass er bei stark schwankenden Märkten nicht mehr so gut schlafen kann. Das heißt, seine subjektive Risikotragfähigkeit hat sich verändert oder er hat sich bisher falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall legt er deshalb gemeinsam mit seiner Beraterin oder seinem Berater einen Strategiewechsel fest und dabei wird die Aktienquote von 70% auf 50% reduziert. Für das Anlagemanagement im Hintergrund heißt das, dass das Depot entsprechend umgestellt werden muss. Es müssen Aktien abgebaut und Anleihen zugekauft werden. Und zwar so, dass das Depot dasselbe Verhältnis Rendite zu Risiko aufweist wie vorher, obwohl wir ja die Aktienquote auf 50% reduziert haben. Das ist nichts Spektakuläres. Aber trotzdem sind solche mehr handwerklichen Dinge extrem wichtig. Und davon gibt es im Zuge einer regelmäßigen Depotpflege eine ganze Reihe. Am wichtigsten dabei sind sicher der Wertschwankungsausgleich, das sogenannte Rebalancing und die regelmäßige Überprüfung der Finanzprodukte, in denen man investiert ist.
Dann lass uns das doch vielleicht nochmal genauer anschauen, Karl. Warum ist beispielsweise ein sogenanntes Rebalancing, also ein Wertschwankungsausgleich, denn so wichtig?
Der ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, warum es sinnvoll ist, eine professionelle Vermögensverwaltung zu nutzen. Unsere Erfahrung ist nämlich, dass das Rebalancing von den Anlegern, die ihr Depot in Eigenregie managen, häufig stark vernachlässigt bzw. überhaupt nicht gemacht wird. Das ist auch kein Wunder, denn es ist aufwendig. Nehmen wir an, eine Anlegerin hat sich ursprünglich für eine Strategie mit 50% Aktien und 50% Anleihen entschieden. Und sie ist auch gut beraten worden, das heißt 50% Aktien passen auch zu ihrer Risikotragfähigkeit. Wenn aber jetzt die Aktien im Vergleich zu Anleihen sehr gut gelaufen sind, kann es sein, dass sie plötzlich 65% ihres Vermögens in Aktien hat und nur noch 35% in Anleihen. Zwar hat die Strategie durch den höheren Anteil an Aktien nun mehr Chancen als vorher, aber eben auch mehr Risiken. Und das passt ja nicht zu ihrem Risikoprofil. Das Problem dabei ist, dass nun die Gefahr besteht, dass die Kundin im Falle, dass die Aktienmarktrisiken tatsächlich auch mal heftiger zuschlagen, was ja immer passieren kann, die Nerven verliert und womöglich zur Unzeit aussteigt. Um zu verhindern, dass so etwas passiert, ist Rebalancing mit das wichtigste Instrument des Risikomanagements. Entscheidend dabei ist aber, dass der Zeitpunkt von vornherein festgelegt ist und man dabei nicht versucht, Kauf- und Verkaufszeitpunkte abzupassen. Sonst läuft man Gefahr, dass das Ganze zum Market Timing verkommt und von dem weiß man ja, dass es den Kunden nichts bringt und letztlich nur schadet. Man braucht für Rebalancing also feste und disziplinierende Kriterien. Bei uns zum Beispiel sind das feste Termine im Jahr oder für den Fall, dass die Quoten mehr als 10% auseinandergelaufen sind, auch während des Jahres. Mangelnde Disziplin im Rebalancing ist übrigens das Hauptproblem, wenn Anleger das selbst in die Hand nehmen. Denn so sehr sie sich vielleicht auch vornehmen, sich nicht vom Börsengeschehen beeinflussen zu lassen, wenn der gesetzte Rebalancing-Termin erreicht ist und es kracht gerade an den Börsen, dann zögern doch wieder die meisten, die gesunkene Aktienquote zu erhöhen.
Und kann man ja irgendwie menschlich auch ein bisschen verstehen. Aber wir haben ja von dir schon oft gehört, wie wichtig ist es, da eine strikte Strategie zu verfolgen. Aber wie funktioniert dann das jetzt im handwerklichen Sinne, Karl? Werden dann einfach ein paar Aktien vom Unternehmen A verkauft und dafür Anleihen vom Unternehmen B gekauft?
Dass sich nur Aktien relativ zu Anleihen verschieben, sonst aber alles gleich bleibt, kommt so gut wie nie vor. In der Regel ändern sich durch Marktbewegung auch alle anderen Relationen im Depot, also auch die innerhalb des Aktien- und Anleihesegments, zum Beispiel die Anteile von US relativ zu europäischen Aktien oder US-Aktien relativ zu Aktien der Emerging Markets. Beim Rebalancing werden alle Quoten wieder auf ihre richtigen Werte gebracht. Rebalancing betrifft also nicht nur ganz übergeordnet die Aktien- und Anleihenquote, sondern es führt auf allen Ebenen zur Wiederherstellung der gewünschten Balance. Das Ganze hat übrigens einen interessanten Nebeneffekt. Man handelt dadurch nämlich automatisch antizyklisch. Denn man kauft ja gefallene Anlagesegmente günstig nach und verkauft die, die gut gelaufen sind. Auf längere Sicht haben diese eingebauten antizyklischen Regeln positive Auswirkungen auf die Rendite.
Ja, aber das kostet doch auch alles Geld, Karl. Und eine alte Börsenregel lautet nun mal auch, hin und her macht Taschen leer.
Hast du gut aufgepasst. Aber natürlich, man muss die Kosten immer im Blick behalten. Und gerade wenn man Rebalancing auf eigene Faust macht, können schnell ganz ordentliche Beträge zusammenkommen. Im Rahmen einer professionellen Vermögensverwaltung sind die Orderkosten aber übrigens meistens sehr gering. Denn dann kann man Skaleneffekte ausnutzen und die reduzieren die Kosten deutlich. Bei uns zum Beispiel liegen die jährlichen Orderspesen pro Strategie so bei 0,01 bis 0,02% pro Jahr. Und da sind nicht nur die Kosten des Rebalancing drin, sondern auch die, die entstehen, wenn wir in den Strategien ETFs austauschen. Nach unserer Überzeugung ist es das wert, zumal ja auch die skizzierten antizyklischen Umschichtungen einen positiven Renditebeitrag haben.
Du hast ja gerade nochmal das Stichwort Produkte gebracht, Karl. Was ist denn jetzt konkret mit Auswahl der besten Produkte gemeint? Ich meine, kann es hier denn schon mal vorkommen, dass man einen DAX-ETF aus dem Bestand gegen einen anderen, neueren DAX-ETF tauscht? Und wenn ja, warum sollte man das tun?
Sämtliche Finanzprodukte werden von uns in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand gestellt. Dabei werden auch immer wieder welche ersetzt. Sei es, weil es mittlerweile kostengünstigere gibt, die dasselbe leisten, oder weil ein neues Produkt seinen Zweck im Rahmen unserer Strategie noch besser erfüllen kann. Der Markt für Finanzprodukte ist ja nicht statisch, sondern entwickelt sich permanent weiter. Darum ist es auch so wichtig, stets den gesamten Markt im Blick zu haben. Vor allem sind wir dabei ja völlig unabhängig. Das heißt, wir können für unsere Kunden ausschließlich in die jeweils besten Produkte investieren, ohne dabei auf irgendeine Muttergesellschaft oder wen sonst noch Rücksicht nehmen zu müssen. Bei allen Produktentscheidungen sind für uns zwei Kriterien relevant. Zum einen die Kosten und zum anderen die Qualität. Für beides haben wir klar definierte und objektive Auswahlkriterien.
Okay, dann lass uns mal den Punkt mit den Kosten nochmal aufgreifen. Was macht ihr da genau?
Ja, das ist gar nicht so einfach, Andreas, wie man glauben könnte. Da steckt der Teufel wirklich im Detail. Das Problem ist nämlich, dass die sogenannte Gesamtkostenquote, die TER, von der meistens gesprochen wird, nur ungefähr 50% aller relevanten Kosten berücksichtigt. Nämlich nur die Management- und die Verwaltungsgebühren. Die anderen Kostenkomponenten, aber auch Ertragskomponenten werden von der TER überhaupt nicht erfasst. So sind zum Beispiel die so wichtigen Transaktionskosten nicht berücksichtigt, aber auch nicht die Erträge aus Wertpapierleihen. Wenn man wirklich alle Kosten und Erträge berücksichtigen will, dann muss man letztlich auf die Differenz zum Index achten. Genau das machen wir mit unserem Konzept der realen Kosten. Die zeigen uns eindeutig an, welcher ETF unter Einschluss aller relevanten Faktoren am nächsten am Index dran ist. Und der ist dann auch der kosteneffizienteste, den wir dann unter Umständen gegen ein altes Produkt austauschen. Übrigens ist eine solche wirklich umfassende Kostenanalyse im Rahmen eines Do-it-yourself-Management praktisch nicht zu leisten, denn dafür braucht man dann spezielle Analyseinstrumente und auch die entsprechenden Daten.
Und die hat dann wahrscheinlich auch nicht jeder gerade so zur Hand, Karl. Dann lass uns zum Ende hin doch nochmal einen Punkt, den wir schon kurz angesprochen haben, aufgreifen. Gibt es denn deiner Meinung nach eine Situation, bei der du die eigene Anlagestrategie komplett über den Haufen werfen würdest?
Ja, die gibt es schon. Sie kommt aber viel seltener vor, als die meisten glauben. Die meisten glauben nämlich, dass man eine Strategie verändern muss, wenn die Märkte mal besonders stark gestiegen oder gefallen sind oder wenn sie von allen Seiten mit besonders optimistischen oder auch düsteren Prognosen zugeschüttet werden. Was glaubst du, wie viele Anleger zum Beispiel im Zuge der Corona-Krise panikartig verkauft haben und sich dann geärgert haben, weil die Kurse viel schneller und stärker gedreht haben als von den meisten erwartet? Weshalb sie dann auch den Wiedereinstieg verpasst haben? Im Endeffekt haben sie nur Kosten produziert und die Rendite der Aufholbewegung verpasst. Das ist übrigens ein regelmäßiges Muster bei solchen Einbrüchen. Darum sollte man auch in Krisen immer Ruhe bewahren und keinesfalls irgendwelche Panikaktionen starten. Das kann man aber nur, wenn auch die Aktienquote und damit das Risiko des Depots so gewählt ist, dass man solche Krisenphasen auch durchhalten kann. Und zwar sowohl finanziell als auch emotional. Und man eben nicht panisch verkauft oder womöglich sogar verkaufen muss, weil man das Geld braucht. Strategieänderungen, aber auch größere Anpassungen sollte man wirklich nur angehen, wenn sich an der eigenen Lebenssituation oder den eigenen Finanzen etwas gravierend verändert hat. Niemals aber wegen einer veränderten Markteinschätzung.
Also halten wir fest, einmal im Jahr ausführlich über Geld nachdenken und das am besten im persönlichen Gespräch. Karl, gibt's denn bei der Gelegenheit auch einen guten Kaffee bei euch?
Na klar, also ich kann super Kaffee machen, wenn du zu mir kommst und den mache ich dann auch.
Ich nagel dich darauf fest, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Den Kaffee möchte ich persönlich vom Chef haben. Ganz herzlichen Dank, Karl-Matthäus Schmidt. Spannendes Thema auch dieses Mal wieder in diesem Podcast, der immer freitags alle 2 Wochen erscheint. Sie können klug anlegen, denn so heißt dieser Podcast, gern teilen mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns gern, empfehlen Sie uns weiter, stellen Sie uns auch Fragen, ja, stellen Sie uns Themen vor, die wir aufgreifen können. Unter podcast@quirinprivatbank.de können Sie uns anschreiben. Weitere Infos, viel mehr Infos, tiefergehende Infos auch auf der Homepage www.quirinprivatbank.de. Und das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept, Markt, Meinung, Zinsen, investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.